Willkommen zur Wochendämmerung vom 27. September 2023. Wir sprechen heute über Ostdeutschland und die Ostdeutschen und darüber, ob wir überhaupt noch über Ostdeutschland und die Ostdeutschen reden sollten. Zu Gast sind Andreas Kötzing, der ist Historiker, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung und erforscht zur DDR-Erinnerungskultur. Hallo Andreas.
Hallo zusammen.
Hallo.
Und hier ist Ilko Sascha Kowalczuk, ebenfalls Historiker. Er war in den 1990er Jahren schon Teil der Enquete-Kommission Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur des Deutschen Bundestags und ist Autor des Spiegel-Bestsellers Freiheitsschock, der Ende August erschienen ist. Hallo Ilko.
Hallo, grüß euch.
Wir sprechen nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Wir zeichnen aber vor der Landtagswahl in Brandenburg auf. Aber ich würde sagen, die aktuellen Umfragen lassen jetzt nicht so viel anderes vermuten, als dass die AfD als stärkste Kraft hervorgehen wird. Immerhin habe ich gesehen, kommt die SPD noch auf ein zweistelliges Ergebnis, sogar über 20%, wenn es dann so wird. Jetzt ist ja das, was da in diesen drei Ostbundesländern passiert oder passiert ist, vielleicht in Deutschland noch eine Besonderheit, also mit dieser Deutlichkeit, mit der die AfD in den Ländern vorne liegt. Wenn ich jetzt aber nach Österreich schaue, dann steht da die FPÖ zum Beispiel aktuell auch in den Umfragen ganz vorne. Also wir bekommen eventuell dort einen Nationalrat, wo die FPÖ die stärkste Kraft ist. Deswegen auch mit Blick nach Italien, Giorgia Meloni, Le Pen in Frankreich. Die Rechten sind eigentlich überall um uns herum schon stark. Da stellt sich mir dann doch die Frage, ob wir wirklich noch über den Osten reden müssen. Wenn ja, warum?
Reden muss man auf jeden Fall. Also nur weil es ähnliche Wahlergebnisse in anderen europäischen Ländern gibt, macht das, was jetzt gerade in Sachsen und in Thüringen passiert ist, ja nicht weniger besorgniserregend oder weniger schlimm. Im Gegenteil, also man muss da den Blick drauf haben. Allerdings muss man tatsächlich eben schauen, worüber man spricht, wenn man über den Osten oder über die Ostdeutschen spricht. Der Reflex ist ja immer da, ne? Der Osten hat gewählt, die Ostdeutschen ticken anders. Die Überschriften kennen wir alle. Es lohnt sich natürlich einfach genauer hinzuschauen, wer hat da gewählt, wer hat die AfD gewählt, wer hat BSW gewählt. Und vieles spricht dafür, nicht immer nur pauschal über den Osten oder über die Ostdeutschen an sich zu sprechen. Und trotzdem muss man natürlich die Besonderheiten, die die Region mit sich bringt, die historisch natürlich verortet sind, trotzdem mit im Blick behalten, weil sonst kann man vieles nicht verstehen von dem, was dort passiert.
Andreas, wenn du sagst, vieles spreche dafür, über den Osten zu reden, was wäre das?
Die Wahlergebnisse, die wir gesehen haben in Sachsen und in Thüringen, haben eine Wirkung erzielt, die selbst wenn man berücksichtigt, dass das vergleichsweise kleine Bundesländer sind, wo nicht so sehr viele Menschen wohnen im Vergleich zu anderen Flächenstaaten in Deutschland, natürlich trotzdem besorgniserregend sind. Ich meine, wir haben in Thüringen erlebt, dass zum ersten Mal seit 1945 wieder eine Partei die Mehrheit der Stimmen gewonnen hat, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. In Sachsen ist es nur ganz knapp anders ausgegangen, dass die CDU dort nochmal vorne lag. Wenn man da genauer hinschaut, ne, ich habe eine Statistik gesehen, da wurden die Wähler gefragt, aus welchen Gründen sie CDU gewählt haben. Da haben fast 50% der CDU-Wähler in Sachsen gesagt, sie haben nur CDU gewählt, um ein noch größeres Ergebnis für die AfD zu verhindern. Und das ist natürlich dann schon irgendwie sehr besorgniserregend, wenn man sich das bewusst macht. Und vor allem stehen wir jetzt vor sehr, sehr schwierigen Regierungsbildungen in beiden Bundesländern, die sicherlich Auswirkungen auf das Parteiensystem und auf die politischen Verhältnisse haben werden. Also insofern macht es schon Sinn, darüber zu reden. Ich glaube, es macht aber auch Sinn, sich zu fragen, was ist spezifisch ostdeutsch an dem, was wir dort beobachten können und was ist es eben nicht.
Habe ich das richtig verstanden? Wenn Ostdeutschland, ich sag mal, kollektiv handelt, also alle gehen zur Wahl und da kommt dann ein bestimmtes Ergebnis raus, dann ist es legitim zu sagen, Ostdeutschland oder die Ostdeutschen und sonst eher nicht?
Nee, ich würde nicht mal davon im Kollektiv sprechen. Auch das ist ja eine große Gruppe von Menschen, die zur Wahl geht. Es sind nicht die Ostdeutschen zur Wahl gegangen, sondern es waren Landtagswahlen in zwei Bundesländern. Und dann muss man sich eben anschauen, über wen man spricht. Also wir sprechen ja dann gerne über die Wahlen im Osten. Und dann müssen wir gucken, ob wir jetzt wirklich nur die AfD oder die BSW-Wähler meinen oder ob wir die gesamte Wählerschaft meinen. Ich meine, es haben auch immerhin 70% der Menschen nicht AfD gewählt, nach wie vor in Thüringen und in Sachsen. Über die ist in den letzten Wochen sehr wenig gesprochen. worden. Wir brauchen meines Erachtens dringend Aufmerksamkeit für die demokratisch gesinnten Menschen, die es nach wie vor in diesen Bundesländern gibt, für die kleine, aber nach wie vor existierende Zivilgesellschaft. Und das ist mein Plädoyer so ein bisschen dafür, wenn man über AfD-Wähler spricht, dann auch über AfD-Wähler zu sprechen oder über BSW-Wähler zu sprechen und nicht über die Ostdeutschen oder über den Osten. Selbst wenn wir das Phänomen dort stärker wahrnehmen können als zum Beispiel in westdeutschen Bundesländern.
Aber wenn ich das Phänomen jetzt so mit meiner so vom Wohnzimmersofa aus beschreibe, dann sehe ich halt vor allen Dingen, dass der Osten, zumindest die zwei Bundesländer, zur Hälfte sich autoritär-populistischen Parteien zugewandt haben. Darf ich da immer noch nicht sagen, der Osten ist zur Hälfte autoritär-populistisch?
Ja, jetzt hast du ja gesagt, der Osten ist zur Hälfte.
Okay, ah, das reicht schon, okay. Da bin ich zufrieden.
Ich bin mit gewissen Einschränkungen bin ich inzwischen in diesem Diskurs sehr zufrieden, weil was wir in den letzten Jahren erlebt haben in den Debatten, da sind wir einige Schritte wieder rückwärts gegangen. Da war vom bösen Westen die Rede, der den Osten kolonialisiert hat. Da gab es eine richtige Entschuldungswelle, die dazu geführt hat, dass man auf einmal den Osten irgendwie nur noch als Opfer eines bösen Westens wahrgenommen hat. Umgekehrt gibt es auch immer noch dieses einseitige Ost-Bashing, wo viele Leute automatisch in eine bestimmte Ecke gerückt werden oder gestellt werden, weil sie im Osten leben. Und ich finde, man muss den Menschen irgendwie schon so viel Gerechtigkeit entgegenbringen, dass wir uns die Zeit nehmen, da zu differenzieren und vor allem auch in der Sprache darauf achten, über wen wir reden. Weil wenn selbst wir das nicht machen in solchen Runden, dann müssen wir uns am Ende nicht wundern, dass es immer mehr Leute gibt, die sich irgendwie stigmatisiert und ausgegrenzt fühlen und sich dann in ihrer Wagenburg verstecken und sagen, wir Ostdeutschen sind irgendwie anders, uns ist übel mitgespielt worden. Also ich werde immer skeptisch, wenn jemand von wir und uns spricht, und dabei eigentlich sich selber meint. Deswegen ist mein Plädoyer auch da, einfach ich zu sagen, wenn es um seine eigene Wahrnehmung geht und sich nicht immer zu vergemeinschaften. Weder aus einer ostdeutschen Perspektive noch aus einer Perspektive von außen machen diese Vergemeinschaftungen wirklich Sinn.
Gleichwohl, wenn ich in Westdeutschland geboren und sozialisiert, seit einem Vierteljahrhundert lebe ich in der Metropole in Berlin. Wenn ich nach Ostdeutschland fahre, und zwar egal, wohin ich nach Ostdeutschland fahre, sehe ich eine rechte kulturelle Hegemonie, die mich denken und spüren, sagen wir mal, lässt, der Osten ist rechts. Wie holst du mich da wieder raus?
Ich weiß nicht, ist das meine Aufgabe, dich da wieder rauszuholen?
Jetzt klar.
Ich fahre in andere Regionen oder ich will das gar nicht relativieren. Das ist erstmal der erste Punkt. Also wenn wir das kleinreden wollen, dann wäre das völlig falsch. Dann wäre auch mein Punkt, glaube ich, nicht richtig rübergebracht, dass es diese Gefahr gibt und dass es mittlerweile Regionen gibt, wo wir ganz, ganz starke rechtsextremistische Tendenzen wahrnehmen können. Das ist ja unbenommen. Auf der anderen Seite gibt es eben auch andere Regionen. Es gibt die städtisch geprägten Gegenden in Leipzig oder in Dresden, auch in Rostock und in Jena. Man muss vorsichtig sein, das alles immer über einen Kamm zu scheren. Es sind 16 Millionen Menschen, die hier mal gelebt haben. Davon sind eine ganze Menge ja auch weggezogen, die mittlerweile nicht mehr im Osten leben. Es gibt umgekehrt eine ganze Menge von Leuten, die haben zum Teil west-ostdeutsche Eltern, gemischte Eltern. Es gibt Familien mit Migrationshintergrund. Es gibt große Unterschiede zwischen großstädtischen und ländlichen Regionen. Wir haben große Unterschiede in der Altersstruktur. Das ist ein ganz großes Problem im Osten, dass so viele Landstriche vom demografischen Wandel stärker geprägt sind als andere Regionen. Also lass uns genau hinschauen und dann kann man über jedes Problem reden, denke ich.
Ich würde gerne Ilko dazu hören zu der ganzen Frage, wenn es nämlich darum geht zu verstehen, wie kommt es denn vielleicht oder was ist denn vielleicht doch am Osten oder an manchen im Osten anders, dass unter anderem dann zu solchen stärkeren Rechten Tendenzen, vielleicht auch manche Gegenden, die sehr noch, ja, wo es sehr hegemonial ist, führt. Was ist da dein Ansatz?
Ach, naja, das ist ja schon im Prinzip so, wie Andreas das gesagt hat. Das kann ich alles sehr gut hören. Das kann ich alles eins zu eins unterschreiben. Ist gar keine Frage. Die Frage, die sich mir daraus ergibt oder stellt, ist, kommt man damit jenseits von Universitätsseminaren durch? Und ich spitze das jetzt nochmal zu, ist das jenseits von Universitätsseminaren überhaupt sinnvoll? Und da habe ich wahrscheinlich eine Differenz zu Andreas, weil ich sage, ich bin Historiker und weiß sehr wohl, wie ich wissenschaftlich mich zu artikulieren habe, ob schriftlich oder mündlich. Aber ich weiß auch sehr wohl, dass der öffentliche Diskurs, die öffentliche Debatte, die politisch-historische Debatte in einer breiten Öffentlichkeit nach anderen Spielregeln funktioniert. Aus ganz profanen Gründen. Zum Beispiel, dass ich Interviews gebe und man sagt mir vorher, du hast 32 Sekunden. Und da kann ich nicht anfangen mit großen Differenzierungen, sondern muss mich fragen, was ist mir eigentlich wichtig? Worum geht es mir eigentlich? Und mein zentraler Ansatz ist eben keine sterile Analyse, in der ich irgendwie sehr intelligent und sehr einfallsreich auf den Punkt erkläre, wie alles gekommen ist und was zu tun ist und zu tun sein wird. Das ist gewissermaßen etwas, was ich gerne eher im ausführlicher mache, sondern hier geht's um die Frage, hier geht's für mich um die Frage, was steht eigentlich gerade auf dem Spiel? Und für mich steht ganz klar auf dem Spiel Demokratie, Freiheit, Rechtsstaat. Nichts weniger, nicht mehr. Mehr haben wir aber auch nicht, was auf dem Spiel stehen kann. Und wenn ich das so konstatiere, und ich konstatiere das so, ich glaube, dass die Lage weitaus ernster ist, als den meisten Menschen bewusst ist, auch als den meisten KommentatorInnen bewusst ist, dann sozusagen versuche ich natürlich mit einer gewissen Vehemenz, mit einem großen Engagement für meine Werte und für die Werte, von denen ich glaube, dass sich die Mehrheit in unserem Land und die Mehrheit in Europa teilen, so wie sie zum Beispiel auch im Grundgesetz niedergelegt sind, mich engagiere, mich dafür einsetze, streite und die Gefahren aufzeige. Und an dem Punkt kommt jetzt Ostdeutschland. Ostdeutschland, um das mal ganz klar zu sagen, ist ein extrem langweiliger, völlig irrelevanter Landstrich in Europa. Es ist sozusagen, es gibt nichts, was hier irgendwie von Belang ist, was irgendwie besonders wäre. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Aber wir sind Ostdeutsche. Wenn wir Albaner wären, dann würden wir uns mit derselben Vehemenz über Albanien unterhalten. Wenn wir Zyprioten wären, über Zypern. Und wenn wir Esten oder Litauer wären, über Esten oder Litauer oder egal was. Aber, und jetzt kommt ein Punkt, der an der Stelle eben Ostdeutschland vielleicht doch wieder einen Tick interessant macht, dass wir nicht nur darüber reden, weil wir uns da auskennen, weil wir daherkommen und weil wir uns irgendwie damit seit Jahrzehnten beschäftigen, sondern nach meiner Wahrnehmung ist Ostdeutschland so eine Art, diese These vertrete ich ja schon seit vielen Jahren, so eine Art Laboratorium der Globalisierung. Hier kann man sehr genau beobachten, in diesem kleinen Landstrich, der ein paar Spezifika aufweist, die nicht so typisch sind. Andreas hat die schon genannt, eine Überalterung der Gesellschaft, ein Männerüberschuss und verschiedene andere Punkte. Relativ wenige Einwohner leben in den fünf bunten ostdeutschen Bundesländern, ja, also ungefähr so viel wie in Bayern oder so viel wie in Baden-Württemberg. In Nordrhein-Westfalen leben Drittel mehr Menschen. Das ist auch mir immer wichtig zu betonen, um mal zu sagen, diese ostdeutsche Nabelschau, diese Ostdeutsch-Tümelei, wie ich sie nenne, die geht mir tierisch auf den Senkel, weil alle irgendwie denken, hier ist alles einzigartig und ihr Schicksal sei so ganz besonders und bla 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 bla. Geht mir alles tierisch auf den Senkel, ja. Also der WDR hat sozusagen fast 6 Millionen mehr Zuhörer und Zuhörerinnen als RBB und MDR zusammen. Ja, das muss man sich einfach auch immer mal so deutlich machen, worum es geht. Aber was hier eben so interessant ist, aus meiner Sicht, und da nehme ich mal fast an, dass Andreas das auch sozusagen da nicht groß widersprechen wird, diese doppelte Transformationserfahrung innerhalb einer Erwerbsbiografie, innerhalb einer Lebensbiografie, je nachdem, ja, das macht bestimmte Dinge anschaulicher. Doppelte Transformationserfahrung heißt also einerseits die Transformation in den 1990er Jahren von der kommunistischen Planwirtschaft, sozialistischen Planwirtschaft in die soziale Marktwirtschaft, von der kommunistischen Diktatur in die repräsentative Demokratie, mit all den bekannten sozialen Verwerfungen und Friktionen, die da auftauchen, mit den vielen Verletzungen, mit den vielen sozialen Ungerechtigkeiten, aber eben auch mit den vielen Möglichkeiten, mit den vielen kreativen Dingen, die da passierten. Und dann wurde das sozusagen vor ein paar Jahren, wann auch immer man das ansetzen will, abgelöst oder überschrieben oder schloss sich an, halt die globale digitale Revolution, deren Auswirkung uns allen nicht mal ansatzweise bewusst sein kann. Wir wissen das nicht. Und das hat aber etwas gemacht, was Neues meines Erachtens in der Weltgeschichte. Zukunft ist ein neues Konzept. Früher war Zukunft etwas, was unsere Großeltern oder Urgroßeltern verbunden haben mit etwas, was sie auf keinen Fall erleben werden. Etwas, was sehr weit weg ist. Und heute ist Zukunft etwas, wenn es nicht morgen beginnt, dann übermorgen. Wir können nicht mehr abschätzen, wie unser Leben in 1 oder 2 Jahren aussehen wird. Stichwort künstliche Intelligenz, viele andere Dinge. Und das bringt uns in eine Transformationsüberforderung, weil der Mensch überhaupt nicht dazu gemacht ist, in so einem rasenden, radikalen Tempo Veränderungen zu ertragen. Das ist, da können wir vier hier zwar so tun, als wenn das uns nichts ausmachen würde, glaube ich nicht mal für uns vier, aber insgesamt ist der Mensch und die Menschheit dafür überhaupt nicht gemacht, sondern es gibt eine sozusagen eine Überforderung. Und die können wir gerade global beobachten, insbesondere in der westlichen Welt. Und die führt zu enormen Verlustängsten. Und den Ostdeutschen ist besonders bewusst, was sie verlieren können, weil sie das, was sie haben, nämlich gerade erst bekommen haben. Und aus diesem sozusagen komplexen, aus diesen komplexen Erfahrungen, aus diesen komplexen Wahrnehmungen gibt es nur unterschiedliche Schlussfolgerungen, die man ziehen kann. Und eine ist halt, auf diese hochkomplexen auch Fragen, die sich daraus ergeben, so möglichst so einfache Antworten wie möglich sich auszusuchen. Und da sind wir gewissermaßen beim Spiel der Populisten. Ich nenne die übrigens nicht Populisten, sondern für mich sind das Extremisten. Und da laufen viele hinterher und das sehen wir in Nordamerika und das sehen wir in ganz Westeuropa. Und hier wird dann eben Ostdeutschland wiederum interessant, weil ich glaube, dass hier sich alles etwas schneller, etwas früher und etwas radikaler abspielt woanders.
Aber wie kommt das?
Na, durch diese wie ich glaube, aber vielleicht sagt das Andreas nochmal aus einer anderen Perspektive oder widerspricht auch, wie ich glaube, durch diese doppelte Transformationserfahrung, durch diese sozusagen dadurch, dass das alles gerade erst gewissermaßen da ist, dann gibt es auch ganz viel Unverarbeitetes. Das ist ja so ein Grundthema von mir. Die ganze kommunistische Diktatur, das ganze 20., 19. Jahrhundert steckt den meisten Ostdeutschen aus verschiedenen historischen Gründen, die ich, glaube ich, jedenfalls, die ich versuche zu erklären. Ich sage ja keine Wahrheiten. Ja, ich biete einfach nur meine Überlegungen an, auf der Grundlage von Jahre und jahrzehntelanger Beschäftigung, aber das ist ja auch nur ein Diskussionsangebot. Aber ich glaube, dass das eben sehr eng zusammenhängt, diese doppelten Transformationserfahrungen, diese doppelte Transformationsüberforderung und das noch versetzt mit einer unverarbeiteten Vergangenheit, mit einer sozusagen allen Menschen, die das erlebt haben, noch in den Knochen steckenden Ideologie, in den Knochen steckenden auch Gewalt und sozusagen und Militarisierung. Und die wird unreflektiert, vielfach unbewusst an jüngere Leute weitergegeben. Deswegen die wichtigste Sozialisationsinstanz ist nicht die Schule, sind nicht die Medien, sind keine Podcasts, sondern ist der häusliche Armbrotstisch, wo gewissermaßen Dinge weitergegeben werden, selbst wenn nicht geredet wird. Das ist ein Phänomen, was können wir von überall, aber das ist dort natürlich besonders virulent, wo gewissermaßen also sozusagen so eine komplexe Gemengelage, ich würde sogar von einer Gefahrenlage sprechen, existiert und die dann sich eben so Bahn bricht, weil, letzter Satz, weil ich schon glaube, und dafür gibt es viele, viele gute Gründe übrigens, dass natürlich der Mensch von Hause aus dazu neigt, sich den einfachsten Weg zu suchen, von dem er glaubt, dass er für ihn der einfachste Weg ist. Und wenn man da eben einfache Antworten bietet und klare Feindbilder aufbaut und so weiter und so fort, Stichwort Migrationsdebatte, ja, da hat man halt Zugriff und wir können versuchen aufzuklären, wir können versuchen gegenzuhalten, aber unsere Mittel sind arg begrenzt.
Andreas, du hattest vorhin auch gesagt, es gibt Unterschiede zwischen den Generationen oder zwischen den unterschiedlichen Lebensaltern, in denen Menschen sind, was vielleicht auch wie alt sie waren, als diese erste große Transformation, von der Ilko gerade sprach, passiert ist. Was sind das für Unterschiede?
Naja, es macht schon einen großen Unterschied aus, ob jemand so wie ich um 1980 in der DDR geboren ist oder ob jemand Mitte der 50er Jahre in der DDR geboren ist. Der Rucksack ist viel voller bei jemandem, der die Jahre miterlebt hat, die mir in meiner Generation einfach erspart geblieben sind in einer gewissen Art und Weise. Ich bin zwar noch in die Jugendpioniere aufgenommen worden, aber all das mit Staatsbürgerkunde und dem Wehrpflichterschulung schon im Unterricht etc., das ist ja alles an meiner Generation vorbeigegangen. Wir haben die 90er Jahre, ist in meiner Generation, glaube ich, auch was das angeht, sehr viel stärker geschätzt worden, was an Freiheiten da war, weil wir gar nicht so sehr von diesen Umbrüchen geprägt wurden als die Generation meiner Eltern, beziehungsweise eher durch die Beobachtung der Elterngeneration, die
so häufig. Darf ich dich kurz unterbrechen?
Ja, Entschuldigung.
Du hast vorhin zu meiner riesengroßen Freude gesagt, du wirst immer skeptisch, wenn du jemand von wir reden hörst. Und jetzt redest du und jetzt hast du die ganze Zeit selber von wir und unserer Generation gesprochen.
Ja, das war falsch.
Ich fahre dir da wirklich gerne in die Parade, weil ich habe mich vorhin so darüber gefreut, weil mich das auch wahnsinnig stört. Passiert mir natürlich auch, aber ich wollte mir jetzt den Spaß machen und dich darauf hinweisen, weil ich auch weiß, dass du das selber lustig findest.
Ja, danke dir. Nee, das soll auch tatsächlich nicht so sein. Ich meinte in dem Fall tatsächlich meine eigene Erfahrung oder im Hinblick auf die Frage nach den unterschiedlichen Generationen ist mir das vielleicht reingerutscht. Aber es sollte tatsächlich nicht sein. Wir wäre falsch an der Stelle. Ja, aber um auch nochmal darauf zurückzukommen, was Ilko gesagt hat, weil ich habe mir jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs auch nochmal die Frage gestellt, wie groß ist dann der Anteil des historischen Gepäcks, den wir in Ostdeutschland zu schultern haben, tatsächlich mit den Wahlergebnissen in Übereinklang zu bringen. Also inwieweit gibt es eine Korrelation tatsächlich zwischen dem Zuspruch für die AfD oder auch BSW im Hinblick auf die DDR-Vergangenheit. Ich habe mit einigen Kollegen gesprochen, ob jemand das versucht hat, tatsächlich mal soziologisch zu fassen. Also ob es Befragungen gibt, die zeigen, dass zum Beispiel Leute, die zu DDR-Zeiten eher Mitläufer gewesen sind, nicht besonders stark politisch profiliert waren, in Anführungsstrichen dieses normale Leben gelebt haben, was heute manchmal so ein bisschen beschworen wird, obwohl wir alle wissen, dass es das eigentlich in dieser Form auch nicht gab, und der heutigen Wahrscheinlichkeit AfD oder BSW zu wählen. Und es gibt keine wirklich verlässlichen Aussagen dazu, keine verlässlichen Studien. Das muss erstmal noch detaillierter überhaupt untersucht werden. Und der Vergleich zu den anderen Ländern in Europa, der hilft schon ein bisschen, um das zu schärfen oder um zumindest nicht der Gefahr zu erliegen, dass wir dieses ostdeutsche historische Gepäck zu groß machen im Vergleich zu der zweiten Transformationserfahrung, die Ilko gerade beschrieben hat, die es ebenso ja auch in anderen Ländern gegeben hat. Wenn wirklich die historische Vergangenheit alleine ausschlaggebend wäre dafür, dann hätten wir dieses Phänomen, das wir gerade haben, eben hauptsächlich in den Nachfolgestaaten der ehemaligen sozialistischen Diktaturen. Und das haben wir eben nicht, ne? Du hast es selber am Anfang erwähnt, es gibt Italien, es gibt Frankreich, es gibt die Niederlande, Österreich. Selbst in Schweden, in dem sozialdemokratischsten Land von allen, hatten die Schwedendemokraten irgendwie streckenweise irgendwie fast 30%. Also es ist eben kein alleiniges Phänomen des Ostens. Und das zu bestimmen, aber wie groß diese historische Last ist in der Zahl der Menschen, die jetzt wirklich dazu neigen, die populistischen oder sogar extremistischen Parteien zu wählen, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, das kommt im Osten einfach als Topping obendrauf. Das sattelt auf den anderen Problemen obendrauf. Deswegen ist auch der Vergleich zu Ost-West sehr spannend. Wobei auch da muss man genauer hinschauen. Wir hatten bei der Europawahl, da hatten wir Peaks, selbst in Baden-Württemberg und in Bayern und in Rheinland-Pfalz, wo Leute 25% AfD gewählt haben. Also auch da gibt es Ausschläge nach oben, die uns genauso Besorgnis erringen sollten und eben auch immer darauf mahnen, das nicht als ein ostdeutsches Problem zu betrachten, mit dem wir es hier zu tun haben. Ob Ostdeutschland jetzt wirklich das Laboratorium ist, so wie du gesagt hast, Ilko, da wäre ich auch noch vorsichtig im Vergleich zu den anderen Ländern. Ich meine, wir haben Meloni in Italien, die regiert da schon und die hat mit der Fünf-Sterne-Bewegung auch eine Partei an ihrer Seite, die ist eigentlich inhaltlich nahezu deckungsgleich zum Bündnis Sahra Wagenknecht, was ihre Russlandfreundlichkeit oder das Ablehnen von Waffenlieferungen abgeht. Auch in anderen europäischen Ländern gibt es solche Parteien. Also vielleicht holt der Osten auch da gerade das nach, was wir in anderen westeuropäischen Ländern auch schon beobachten können.
Also du hast ja vollkommen zu Recht gesagt, wir wissen eigentlich relativ wenig über die WählerInnen. Deswegen wissen wir zum Beispiel auch nicht, wer sind eigentlich die Leute, die in Baden-Württemberg und in Bayern AfD wählen. Was wir wissen ist, dass in Baden-Württemberg die sogenannten Spätaussiedler, also diejenigen, die aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion in die Bundesrepublik gekommen sind, einen hohen Anteil der AfD-Wähler in Baden-Württemberg stellen. Und die haben eine ähnliche Sozialisation in ihrem Rucksack wie die Ostdeutschen. Jeder absolut ist natürlich vollkommen richtig. Das Phänomen als solches ist überhaupt kein spezifisch ostdeutsches. Rassismus, das ist die Klammer all dieser rechtsradikalen, faschistischen Bewegungen, über den viel zu wenig gesprochen wird in Deutschland. Das wird immer gerne als Rechtsradikalismus hingestellt, wie auch in Europa. Es geht nicht um Rechtsradikalismus, es geht um Rassismus. Und Rassismus ist ein Phänomen, was viel weiter geht, als dass es nur eine bestimmte Partei und Milieus betreffen würde. Darüber reden wir gerne nicht, weil wir dann nämlich ganz andere Diskussionen führen müssten. Die würden gehen viel tiefer. Da reden wir eben dann nicht mehr über einzelne Parteien, sondern über die gesamten Gesellschaften, in denen das alles verleugnet wird. Und das ist die Klammer, die wir in Europa überall haben. Und das ist die Klammer zwischen rechtsradikalen oder rassistischen, faschistischen Bewegungen in Andalusien und in Schweden oder in Finnland, wo sie sogar in der Regierung sitzen. Ich wäre etwas vorsichtiger mit der These, das ist in Ostmitteleuropa, also im postkommunistischen Raum, alles ganz anders. Ehrlich gesagt, so genau wissen wir das nicht. Wir haben überall diese ähnliche Bewegung mit einem ähnlichen ideologischen Rucksack, viel stärker ausgeprägt als in Westeuropa. Ich plädiere eher dafür, dass man immer hinaus schaut, dass es praktisch gleiche und ähnliche Erscheinungen gibt, wie zum Beispiel in Italien, in Frankreich, in Deutschland, in Polen, was weiß ich. Und dass man dann eben danach fragt, was sind die globalen Ursachen für diese Bewegung, für das, was ich da schon, was sind die regionalen Ursachen? Denn es gibt überall eben auch spezifisch regionale Ursachen. Und da sind wir dann sozusagen wieder bei Ostdeutschland. Und da sind wir dann eben auch bei Dingen, die das, was sich in Ostdeutschland so massiv zeigt, darum geht's ja, dass über 50% der WählerInnen in Sachsen und in Thüringen Russland-affin sind, Kreml-nah, zumindest Kreml-Narrative benutzen, NATO-feindlich sind, Hass auf den Westen haben. Und ich sage ganz bewusst Hass. Das ist nicht nur eine Kritik, das ist nicht nur eine Ablehnung, das ist Hass. Es gibt einen Hass in Ostdeutschland, der weite Teile der Gesellschaft erfasst hat auf den Westen, den westlichen Staat, westliche Werte, was überhaupt noch nicht mal medial erfasst ist. Was aber jeder, der sich in Ostdeutschland ein bisschen auskennt, sehr, sehr gut im Blick hat. Und diese Phänomene, dieser Schärfe, das muss man auch ganz klar sagen, die gibt's in dieser Breite eben woanders so nicht. Das ist der große Unterschied. Ja, ich meine, Österreich mag so ein bisschen Sonderfall sein, aber selbst dieser Hass und selbst diese Phänomene, die ich eben genannt habe, die sind auch in Österreich so breit dort nicht verankert. Deswegen sage ich, die eigentliche Klammer ist der Rassismus, der sozusagen ganz Europa im Griff hat, und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit Jahrhunderten. Das ist ja gewissermaßen eine Gründungsklausel von Europa gewesen. Europa gibt es überhaupt nur wegen des Rassismus, wegen des Kolonialismus, in der Abgrenzung, in der sozusagen in dem, was daraus alles folgt. Das ist aber ein anderes Thema. Und dann das Zweite, was eben Ostdeutschland so besonders macht, ist, dass wir haben, klar, ihr habt das eben gesagt, Meloni und Fünf-Sterne-Bewegung und so weiter. Trotzdem sehe ich da nochmal einen großen Unterschied, AfD und BSW. Dass das zwei massive, große, mittlerweile große Gruppen in Ostdeutschland sind, die so auch in ihrer Passförmigkeit in außenpolitischen, menschenrechtlichen, demokratietheoretischen Fragen und gleichzeitig in ihren Gegensätzen, zum Beispiel in sozialpolitischen, arbeitsrechtlichen Fragen, diesen Einfluss, dass die also ganze Gesellschaften zur Hälfte mindestens erfassen und hinter sich gebracht haben, sehe ich so in anderen Teilen Europas eben auch nicht. Und das ist dann der Punkt, weshalb ich sage, hier geht alles ein bisschen schneller, radikaler. Die Gefahr droht freilich meines Erachtens überall, dass das sich so entwickelt.
Also mir macht Frau Meloni und auch Marie Le Pen und Gerd Wilders machen mir nicht weniger Angst als die Leute von der AfD, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da ist schon eine ziemliche Radikalität auch in der Sprache da. Da ist vor allem auch eine radikale Abgrenzung von Europa, von der europäischen Idee da, die ich ganz gefährlich finde. Und ich glaube, wir müssen uns da, das gibt's auch gar keinen Dissens. Wir sehen das beide, glaube ich, ziemlich ähnlich, dass es da Eigenarten gibt im Osten, die das Ganze eben noch verstärken. An bestimmten Regionen, in bestimmten Gruppen. Denn dieser ideologische Rucksack, den du auch im Freiheitsschock beschreibst, da kann man ja auch ziemlich genau hinschauen. Ne? Wer trägt den eigentlich mit sich und warum trägt er den mit sich? Normalerweise sollten ja eigentlich die Leute Ü70, also die längste DDR-Zeiterfahrung haben, die müssten das größte ideologische Gepäck haben. Die hatten in Sachsen tatsächlich den geringsten Anteil bei den AfD-Wählern. Am meisten werden sie gewählt zwischen 45 und 65. Von Männern in ländlichen Regionen. Das ist die Kernklientel. Da haben sie zum Teil Zustimmung von 40% und noch mehr. Und wenn man dann wieder den Vergleich macht und zum Beispiel nach Italien schaut, das finde ich super spannend. Da gibt es ja eine ähnliche Kluft zwischen dem Norden und dem Süden wie bei uns zwischen Ost und West, was zum Beispiel stärkere Industrieregionen angeht, mehr Großstädte angeht, der eher ländlich gepflegte Süden. In Italien, und du kannst auf die Karte gucken, und es sieht ziemlich identisch aus. Die ländlichen Regionen, die nicht so stark geprägt sind, dort, wo auch der demografische Wandel ganz stark voranschreitet. Das ist ja ein ähnliches Problem in vielen europäischen Ländern und in Italien ganz besonders. Auch da kann man das beobachten, dass das die Regionen sind, in denen die populistischen, extremistischen Parteien eben ganz besonders viel Zuspruch finden, weil sie eben einfache Antworten anbieten auf Probleme, für die es keine einfachen Antworten gibt. Das wissen wir alle. Aber ich glaube, da sollten wir auch noch drauf zu sprechen kommen, was kann man tun, ne, damit wir nicht nur so in so einer Negativspirale stehen bleiben. Ist, man muss eben trotzdem nicht aufhören, versuchen, sich dieser Probleme anzunehmen. Und das ist das, was ich so ein bisschen mit Skepsis beobachte in den vergangenen Wochen, jetzt insbesondere seit der Wahl. Wir haben ja jetzt gerade einen Überbietungswettbewerb von allen demokratischen Parteien, die irgendwie versuchen, mehr AfD zu sein als die AfD selber und irgendwie nur noch alle stürzen sich auf die Migrationspolitik, als wäre das unser einziges Problem. Davor würde ich dringend warnen. Warum nehmen wir uns nicht der anderen gesellschaftlichen Probleme viel stärker an, die auch im Raum stehen? Wann gibt es den ersten Bildungsgipfel im Kanzleramt, in dem mal über die Schulpolitik gesprochen wird und über den Lehrermangel, den wir seit 30 Jahren vor uns herschieben? Wann passiert in der Pflege mal irgendwie etwas Signifikantes? Außer dem Applaus während der Corona-Pandemie kann ich mich nicht viel erinnern dort auf den Balkon. Und so könnte man ja minutenlang weitermachen. Und dieser Probleme muss man sich annehmen. Dann hat man auch eine Chance, den populistischen Parteien wieder das Wasser abzugraben ein Stück weit. Denn selbst wenn diese Zahlen erschreckend sind, ich habe nochmal nachgeguckt, für Sachsen, auch da sagen immerhin noch 43% der AfD-Wähler, sie haben nur aus Enttäuschung über andere Parteien die AfD gewählt. Also fast die Hälfte der Wähler. Da ist schon noch ein Potenzial von Leuten, die man auch mit einer problemorientierten Politik wieder zurückholen kann. Es sind nicht alle dem Hass verfallen. Es sind auch nicht alle verfestigte Rechtsextremisten. Ich verstehe schon deinen Punkt da, aber wir kriegen die Leute ja nicht wieder zurück, wenn wir nur Wählerschelte betreiben, sondern man muss ihn auch irgendwie, ein Stück weit gucken, wie man sie mobilisiert bekommt, für ihre eigenen Interessen einzutreten, eben jenseits dieser AfD- und BSW-Polemik.
Ich halte von dem Begriff Wählerschelte wirklich nichts, weil wir sind keine Politiker. Wir kritisieren, ja, das ist immer so ein Standardbegriff, der immer schnell kommt. Ich halte aber auch nichts davon, so einen Welpenschutz einzuführen.
Nee, will ich auch gar nicht.
Wer Faschisten wählt, der wählt Faschisten und zwar in voller Absicht, mit vollem Bewusstsein. Niemand kann sich heute herausreden, er habe nicht gewusst, was er da wählt. Und wer irgendwie angibt, er will doch nur einen Denkzettel verpassen oder der will, macht das aus Protest. Entschuldigung, wir leben in einer Gesellschaft, einer offenen Gesellschaft mit mündigen BürgerInnen. Und wer sozusagen das missbraucht, um Extremisten zu wählen, um Faschisten zu wählen, der wird von mir sozusagen jedenfalls nicht irgendwelche mildernden Umstände zugesprochen bekommen. Das ist das eine. Das zweite ist, anders als für viele andere Analytiker, also es sind für mich AfD und BSW zwei Seiten einer Medaille. Die gehören ganz klar zusammen. Vor ein paar Tagen im Tagesspiegel am 15. September hat Sarah Wagenknecht im Tagesspiegel ein großes Interview gegeben und der erste Satz lautete, in Deutschland sollen keine Ausländer mehr rein, und zwar ultimativ. Das war AfD-Sprech, das ist sozusagen Faschistensprech, das ist Sprech, wie das Land dicht gemacht wird. Da gab es auch keine Differenzierung mehr, da gab es also gar nichts. Das ist sozusagen, und für mich sind das zwei Seiten der gleichen Medaille, auch in ihrer Nähe zu Russland. Das ist alles kein Zufall. Das hat nichts mit innenpolitischen Problemen zu tun, sondern das sind ihre Perspektiven, um die es geht, nämlich staatsautoritäre Systeme anzustreben, Deutschland aus dem Westbündnis herauszubringen, die NATO zu verlassen und ein Bündnis mit Russland zu machen. Und wer das sozusagen sehenden Auges unterstützt mit seiner Stimme, der muss sich eben auch gefallen lassen, dass er sozusagen eben nicht irgendwie weich behandelt wird, sondern das sind die Leute, die unser politisches System kippen wollen. Sie wollen es mit Ansage kippen. Und jetzt ist die große Frage, was passiert eigentlich seit Jahren? Und da bin ich vollkommen bei dir. Es ist ein riesen strategischer Fehler gewesen, der aber natürlich auch, den man gut erklären kann. Besonders bei der CDU, CSU, wenn man da manche Leute heute reden hört, dann weiß man ja gar nicht mehr, ob die nun sozusagen schon in der AfD sind oder noch nicht. Die sind über jedes Stöckchen gesprungen, was ihnen die Extremisten hingehalten haben, über jedes einzelne. Wir haben monatelang den Eindruck gehabt, dass es in unserem Land nichts Problematischeres und nichts Dramatischeres und nichts Wichtigeres gibt als die Genderfrage, obwohl das sozusagen im öffentlichen Raum überhaupt gar keine Rolle spielt. Und so könnte man mehrere Themen anbringen, auch mit der Migration. Ja, du hast da vollkommen recht, du sagst Pflege, wir müssen über Pflege reden, genau. Aber bei all diesen Punkten, die du ansprichst, die wird man immer wieder auch über Migration sprechen müssen, weil wir wissen, dass der demografische Faktor so ist, wie er ist, dass wir sozusagen allein praktisch, also was heißt allein, das war einfach, Gott, was war das für ein Begriff, ja. Jedenfalls, wenn das alles so bleibt, wie wir so sind, wenn wir die Grenzen zumachen und dann ist Deutschland sowieso wirtschaftlich und in vielerlei anderer Hinsicht komplett verloren. Das ist alles bekannt und deswegen gehört das auch alles zusammen. Aber ich bin strikt dagegen, und da sind wir uns ja beide einig, über jedes Stöckchen zu springen, was die Extremisten einen hinhalten. Aber ich bin auch auf einer anderen Seite Verfechter einer These, die sicherlich dir nicht gefallen wird. Ich bin nämlich der Meinung, es gibt in jeder Gesellschaft einen Anteil von Menschen, die sind für das politische System unerreichbar. Ich sage, das sind 20-25%. Das ist gar nichts Besonderes. Das ist in jeder Gesellschaft so. Und ich würde dafür plädieren, lasst uns doch bitte um die 3/4 Menschen bemühen, kämpfen mit denen gemeinsam, die sozusagen für dieses System stehen. Aber wenn ich mir die letzten Monate und Jahre anschaue, dann habe ich immer den Eindruck, es geht vor allen Dingen um die 20 bis 25 anderen, die so meines Erachtens sowieso nicht erreichbar sind, die auch praktisch diese Erregungsspiralen immer weiter vorantreiben, dass man irgendwie das Gefühl hat, wir leben in einer politischen Diktatur, in einem sozialpolitisch gesehen Entwicklungsland. Das ist alles totaler Quatsch, aber diese Stimmung existiert ja. Und gegen diese Stimmung kommt man eben nicht an, indem man unentwegt mit diesen, ich sage das ganz bewusst, ich bin ja kein Politiker, Typen, redet und sich mit denen einlässt, sondern gewissermaßen praktisch Gegennarrative aufbaut und über das redet, was wir haben. Und insofern, ich bin da sehr engagiert, ich bin da sehr kämpferisch, weil mich das total ärgert. Durch dieses ewige gewissermaßen, alle müssen irgendwie rein in diesen Diskursraum, kommen wir einfach nicht weiter. Das funktioniert einfach nicht. Punkt.
Ich würde den Faden, wie kommen wir weiter, was funktioniert, nochmal aufgreifen. Du hast vorhin was gesagt, diese zweite Transformation, dass die damit einhergeht, dass wir keine Zukunft oder dass die Zukunft nicht weit weg ist, sondern morgen, aber wir wissen nicht, was passiert. Und das passt ganz gut zu dem, was Natascha Strobel, die setzt sich sehr viel mit den Rechten in Österreich auseinander, gesagt hat, es fehlt den Leuten, die eben diese rechten Parteien wählen, an einer positiven Zukunftserzählung. Also sie gucken in die Zukunft und da ist eigentlich nichts Gutes, was sie erwartet. Das ist das, was die alle verbindet. Und vielleicht ist das ja genau der Punkt, an dem wir anknüpfen sollten, wenn wir uns fragen, was wird besser?
Das Versuchen, oder zumindest haben die Grünen das versucht mit intensiven Hinweisen darauf, dass wir eine Erderwärmung haben, die uns in immer weitere Klimakrise führt.
Das ist aber auch keine positive Zukunft.
Naja, sie haben es ja versucht, es positiv zu wenden. Guck mal, damit kann man Geld verdienen. Guck mal, wir haben Klimageld. Sogar die FDP ist mit diesem Klimageld gekommen. Aber es hat ja überhaupt nicht verfangen.
Hm. Ja, ich glaube, die Grünen sind genau daran gescheitert, dass sie programmatisch etwas entwickelt haben, was praktisch auch nicht funktioniert, nämlich sie haben eine Überforderung formuliert. Sie haben ja gesagt, wir müssen das und das und das alles ändern. Ich glaube, niemand, der einigermaßen bei Trost ist, wird das bezweifeln, dass das richtig ist. Dass das sozusagen, also wir haben ja im Prinzip die Möglichkeit, die Welt geht unter und wir schauen zu oder wir versuchen es zu verhindern. Ja, das ist irgendwie so, das sind die Alternativen. Und die Grünen haben gewissermaßen aus ihrer Geschichte heraus auch das sehr zugespitzt und dramatisiert und haben gesagt, liebe Leute, es ist wirklich sozusagen, wenn nicht schon nach 12, aber dann ist es ein paar Sekunden vor 12, wir müssen jetzt was machen. Und das hat vielen Menschen Angst, macht vielen Menschen Angst. Und deswegen sieht man ja auch, dass die Grünen der Hauptfeind mittlerweile in diesen öffentlichen Debatten sind, obwohl sie die einzigen sind, die tatsächlich auf die Zukunfts- und Gegenwartsherausforderungen reagieren. Lass mal das mal dahingestellt, ob das alles so richtig ist. Das weiß ich jetzt auch im Einzelnen nicht, ja. Aber die sind die Einzigen, die gewissermaßen darauf reagieren, dass die dafür so abgestraft werden. Und zwar von allen, unisono, ist eben, glaube meines Erachtens eine Folge dieser Überforderung, die sowieso schon da ist und die sie nochmal zuspitzen. Mhm. Ja, und das ist natürlich jetzt, wenn man auf Ostdeutschland schaut, ja, ich sag bloß mal Stichwort Heizungsgesetz, um das nochmal plastisch zu machen, warum das viele Ostdeutsche dann eben so besonders trifft. Ja, die haben gerade alle erst eine neue Heizung und dann ist das schlecht kommuniziert worden und dann haben die Alarmglocken, die haben entweder haben die noch die Schulden von der letzten Heizung oder die haben sie gerade abgezahlt, dann wurde das schlecht kommuniziert und die kriegen nur mit, Gottes Willen, muss alles wieder raus, alles neu. Ja, und schon ist der Hass da, ja. Und das ist in dem Falle sogar mal rational nachvollziehbar, wie eine schlecht kommunizierte und wegen mir sogar schlechte Politik, ist mir egal jetzt, was das für Auswirkungen hat.
Das ist das klassische Prinzip vom Überbringer schlechter Nachrichten auch, ne? Also die Grünen werden auch ein bisschen dafür abgestraft, dass sie diejenigen sind, die den Finger in die Wunde legen, die wissenschaftliche Expertise in Sachen Klimawandel aufnehmen und versuchen, in die Politik zu tragen. Also während wir das hier aufzeichnen, findet gerade eine der größten Überschwemmungskatastrophen Katastrophen überhaupt in Österreich und in Tschechien statt, in Polen in einem Ausmaß, wie wir sie, ne, das berühmte Wort der Jahrhundertflut, das ist mittlerweile so abgenutzt, dass es zu einer 6-Monats-Flut geworden ist. Und die Grünen sind das, was man früher, ne, wenn jemand schlechte Nachrichten gebracht hat, hat der Kaiser gesagt, den will ich nicht mehr sehen, der muss weg, die Nachrichten möchte ich tatsächlich nicht mehr hören. Und speziell muss ich leider auch dazu sagen, hier in Sachsen kommt natürlich noch obendrauf, ich kann mich nicht erinnern, in irgendeiner Zeit, bin ein Historiker, ich habe mal nachgeschlagen, wann ein amtierender Ministerpräsident seine eigene Koalition mal so schlecht geredet hat vor einer Wahl wie Michael Kretschmer. Also wenn man so offensiv gegen eine Partei antritt in der Öffentlichkeit, mit der man eigentlich gut zusammen regiert hat, dann muss man sich nicht wundern, wenn am Ende dann eben noch das BSW als besserer Partner in Anführungsstrichen übrig bleibt, um eine Koalition zu bilden, bei der ich übrigens noch weit davon entfernt bin zu glauben, dass das alles irgendwie stabil bleiben wird für die nächsten Jahre. Also für mich ist das noch eine ziemlich große Blackbox mit ganz vielen Unbekannten. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das genauso schnell wieder in sich zusammenstürzt wie ein Kartenhaus, wie es groß geworden ist. Dazu gibt es einfach noch überhaupt gar keine intakten Parteistrukturen. Also das halte ich für einen ganz großen strategischen Fehler, wie die CDU hier die Grünen und zum Teil auch die SPD in der Öffentlichkeit schlecht geredet hat, in der Hoffnung, damit wieder Wähler von der AfD zurückgewinnen zu können, kann man anhand der Wählerwanderung auch ziemlich deutlich erkennen, dass das komplett nach hinten losgegangen ist.
Absoluter Chor, absoluter Chor.
So, jetzt habe ich den Überbringer der schlechten Nachrichten. Das ist ja eigentlich die Zeitung. Das sind ja nicht unbedingt die Grünen. So, und gleichzeitig, wenn wir fragen, was ist zu tun, nämlich dass alle demokratischen Kräfte, alle demokratischen Parteien, so auch die Unionsparteien, ja, dass sie jetzt mal zur Besinnung kommen. Also das Problem bei diesem grünen Ding, noch mal kurz zu bleiben, ist ja, die Grünen sagen, es gibt da ein Problem, wir haben hier eine Lösung, die guckt in die Zukunft. Ob die gut ist oder schlecht, wie Ilko gesagt hat, ist erstmal egal. Dass die Boulevardmedien so ein Ding aufgreifen und daraus den Heizungshammer und die totale Katastrophe herbeischreiben, geschenkt, das erwarte ich von denen. Ich erwarte das aber nicht vom politischen Gegner. Wie kriegen wir eine Partei wie die CDU, wir vier in diesem Podcast, eine Partei wie die CDU wieder ja zur Vernunft?
Also ich habe ja, wenn ich das mal so ein bisschen prahlerisch hier in die Runde werfen darf, ich habe ja mal vor ein paar Wochen bei einer TV-Talkshow bei Mioska mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen Kretschmer zusammengesessen. Und da habe ich ihm auch, wenn ich mich nicht völlig falsch erinnere, gesagt, wissen Sie, es gibt eine gute Tradition unter DemokratInnen, dass man nämlich seinen politischen Gegner prinzipiell unterstellt, dass er das Beste für die Gesellschaft will, obwohl er andere Methoden, andere Ziele, andere Personen, andere Strukturen hat und präferiert. Aber ich unterstelle ihm trotzdem, er will das Beste für die Gesellschaft. Meinem politischen Feind unterstelle ich das nicht. Also, und zu meinem Feinden würden in dem Falle die AfD und BSW zählen, weil ich denen ganz andere Dinge unterstelle. Und meinem politischen Konkurrenten in der Aushandlungsarena, die behandle ich im Wahlkampf so, dass ich anschließend mit ihnen koalitionsfähig bin. Und genau diese Grundregeln guten demokratischen Verhaltens hat die CDU, CSU massiv verletzt und überschritten. Und insbesondere Kretschmer in einer Art und Weise, dass er eben mitverantwortlich ist für diese desaströsen Wahlergebnisse. Genauso in Thüringen, da war das ein bisschen anders, aber da ist ja völlig absurd. Niemand käme auf die Idee, den Ministerpräsidenten Ramelow als irgendwie einen Nicht-Demokraten zu bezeichnen. Ja, man muss nicht mit allem einverstanden sein, ist ja vollkommen normal im politischen Geschäft. Aber dass mit dem jetzt nicht über eine Koalition geredet wird, gleich weil man mit der Linkspartei nicht redet, aber mit der Frau, die hauptverantwortlich dafür ist, dass man mit der Linkspartei nie reden konnte, nämlich Sarah Wagenknecht, die gewissermaßen, muss ich hier alles nicht auszählen, jedenfalls der für mich der verlängerte politische Arm des Kreml ist. Und mit der fängt man nur an zu reden, statt mit dem Demokraten Ramelow. Das zeigt, wie verlogen auch dieses ganze Geschäft ist. Und das zeigt sozusagen auch, wie aussichtslos das ist, worüber wir hier reden. Ja, ich meine, wahrscheinlich wird weder dort noch hier eine stabile Regierung zustande kommen. Wahrscheinlich wird es zu irgendwie, also zumindest in Thüringen, zu einer Minderheitenregierung kommen oder zu gar nichts. Und wahrscheinlich das, was Andreas andeutet, das sehe ich ganz genauso. Wenn gerade in Thüringen, ich meine in Sachsen, ich weiß nicht, ob die BSW-Tante Zimmermann da überhaupt irgendjemand außer ihren Nachbarn bekannt ist, aber in Thüringen Frau Wolf, die ist ja doch bekannt und die hat auch eine ganz klare Expertise, eine beeindruckende sozialpolitische Expertise, das kann ihr niemand absprechen. Und wenn die natürlich jetzt in Koalitionsverhandlungen geht und dann eine eigene Stärke bekommen, könnte das tatsächlich dazu führen, dass sie eine Gegenspielerin von Wagenknecht wird. Die scheint ja auch keine besondere enge Freundin von der Wagenknecht zu sein. Und dann könnte schon die erste tatsächliche Auseinandersetzung kommen, dass diese FührerInnenpartei, in der ja alles auf eine Person zugeschnitten ist, die alles ganz allein entscheidet, dass diese Partei tatsächlich sozusagen eine erste große Krise oder einen großen Konflikt bringt. Da bin ich ganz bei dir, Andreas. Aber um nochmal auf das Grundproblem zurückzukommen. Ich halte es tatsächlich für die politische Kultur unseres Landes für fatal, wie insbesondere CDU und CSU sich in den letzten Monaten gerierten. Aber das ist eben nicht nur ein Problem für unsere politische Kultur, sondern insgesamt für die Politik, wenn man derart sozusagen die politische Arena vergiftet und alle mehr oder weniger zu Feinden erklärt. Und das ist eben AfD und BSW-Sprech. Die Wagenknecht sagt ja auch, die schlimmste Partei, die alles hier kaputt macht, sind die Grünen. Ja, und dann nimmt sie die AfD raus und dann sagt sie, das ist die schlimmste Regierung, die es je gab. Dann nimmt sie auch Honecker und Ulbricht raus. Also es ist ein absurdes Theater, was wir
hier haben. Für die Wagenknecht-Partei und für die AfD funktioniert das ja auch sehr gut, solche Feinde zu markieren. Für die restlichen demokratischen Parteien hat es jetzt nicht so gut funktioniert.
Die ist keine demokratische Partei. Hm. Das ist keine demokratische Partei, das muss man ganz klar sagen. Die BSW, du hast gesagt, die restlichen.
Hm. Ich sage ja, Wagenknecht-Partei, AfD und die restlichen Demokraten. Achso, die
restlichen demokratischen Parteien.
Die restlichen demokratischen Parteien. Und die demokratischen Parteien. Die machen es ja auch und die müssten ja jetzt eigentlich gesehen haben, dass das nicht so gut funktioniert. Auch nicht in ihrem Sinne und schon gar nicht im Sinne der, wie es immer so schön heißt, staatspolitischen Verantwortung. Ist diese politische Kultur reparierbar, Andreas? Nee.
Ja, naja, ich glaube, da gibt es ja auch, die CDU ist ja kein homogener Haufen, ne? Das ist ja auch eine total gespaltene Partei. Sie regiert ja in anderen Bundesländern total erfolgreich mit den Grünen zusammen. Also Henrik Wüst und Daniel Günther würden uns wahrscheinlich zustimmen in dem Gespräch hier und würden sofort sagen, ja, es ist schwierig, was unsere Partei da gerade veranstaltet.
Aber der Bundesvorsitzende macht mit. Also der ist nicht weit von Kretschmer entfernt.
Ja, ja.
Und den wollen die da?
Ja, also das ist eine Situation, in die sich die CDU jetzt irgendwie dort selbst manövriert hat. Wie sie da wieder rauskommt, das weiß ich auch nicht. Das ist auch schwer vorherzusagen. Also ich kann es tatsächlich schwierig und macht es jetzt vielleicht auch irgendwie spannend. Und wenn wir jetzt eine noch halbwegs positive Zukunftsvision daraus formulieren wollen, dann erleben wir vielleicht das Ausformen neuer parteilicher Koalitionen, die vorher halt eben so auf den Regierungsebenen in den Bundesländern noch nicht existiert haben. Vielleicht trägt es sich auch und wir werden aller Lügen gestraft und erleben, dass sich dort irgendwie was Stabiles bilden lässt, mit dem auch eine Landesregierung über 5 Jahre arbeiten kann. Ich wäre sehr überrascht, aber ich lasse mich ja auch gern vom Gegenteil überraschen.
Ich war immer sehr optimistisch, weil ich der Meinung bin, 89 hat nicht das Recht, pessimistisch zu sein. Ich bin seit ein Jahr geraumer Zeit nicht mehr optimistisch, ich bin eher pessimistisch. Ich glaube, dass die staatsautoritäre Welle, die Europa erfasst hat, wir stehen da erst am Anfang. Und ich werde mit meinen bescheidenen Mitteln mich dagegen stemmen, aber ich glaube, wir werden in eine dunkle Phase der politischen Entwicklung Europas eintreten, weil das Problem ist, und da bin ich beim Anfang, egal wo wir hinschauen, es sieht überall scheiße aus.
Schönes Schlusswort auch.
Nee, wirklich nicht.
Ich komme vom Radio, da muss knallen.
Dann Andreas, dein letztes Wort dazu.
Ich will ein bisschen optimistischer bleiben. Ich gucke gerade mit Erfreude in die USA, wo es offenbar möglich ist, dass selbst Donald Trump auf einmal sich einer Kandidatin gegenüber sieht, wo wir noch vor 2 Monaten gesagt hätten, der gewinnt auf jeden Fall die Wahl und wird wieder amerikanischer Präsident. Er ist jetzt zumindest ein Lichtstreif am Horizont, weil was reden wir über Sachsen und Thüringen, wenn Donald Trump wieder zurückkommt an die Macht? Also das eine ist ja dann wirklich Kindergarten zur Selbstbeschäftigung im Vergleich zu großer Welt Politik. Und deswegen, wir müssen irgendwie optimistisch bleiben. Ansonsten bin ich natürlich ganz bei Ilko mal. Jeder muss im Rahmen seiner Möglichkeiten kämpfen und öffentlich tun und streiten und Debatten anregen und sich nicht verstecken und die Auseinandersetzung suchen und am Ende irgendwie versuchen, dass was möglich ist. Deswegen geht es ja auch vor allem darum, dass wir, ganz am Anfang hatte ich gesagt, dass wir die Zivilgesellschaft, die da ist, im Osten stärken und dass man die in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt und unterstützt bei der Auseinandersetzung, die geführt wird.
Das war die Wochendämmerung vom 27. September 2024. Nächste Woche gibt's wieder einen ganz normalen Wochenrückblick mit Holger, mir, Scham, Jens Ohrenblicker und einem Faktencheck. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut.